Hallo Abenteurer und willkommen im Adventure Club, dem Podcast für alle, die Bock haben, die Welt zu entdecken und mehr aus ihrem Leben machen wollen. Das hier ist Episode 17 und ich stelle dir ein kleines, aber feines Land in Südamerika vor, nämlich Ecuador. Viel Spaß! Hallihallo, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Episode des Adventure Club. Heute mal wieder eine Länderepisode, du hast es gehört im Intro. Es geht um Ecuador und es hat einen Grund, dass ich mir dieses Land rausgesucht habe. Also, du hast ja bestimmt schon die Israel-Episode mitbekommen oder gehört und auch die Australien-Episode bzw. Episoden. So, dass das hier jetzt mein drittes Land ist, was ich dir vorstellen möchte. Und ich habe hier natürlich eine lange, lange Liste von Ländern und überlege dann immer, was könnte denn als nächstes kommen? Und nachdem wir jetzt ja in Australien waren, also relativ weit down under im wahrsten Sinne des Wortes, Israel, dann eher so mittlerer Nahe Osten, war es jetzt an der Zeit, mal den Kontinent zu wechseln. Und da ich auch sehr, sehr viel in Südamerika unterwegs sein durfte, möchte ich unbedingt ein Land aus Südamerika hier reinbringen. Und Ecuador deshalb, weil, als ich dort 2019 war, im Rahmen meiner großen Weltreise, war das erste Land für mich dann auch in Südamerika. Also dort bin ich gestartet, bin von Europa nach Südamerika rüber und habe dann einige Länder sehen dürfen. Und Ecuador war das allererste. Deswegen mein Einstieg und ich denke von daher auch sehr, sehr passend, dieses Land als Einstieg hier für ein südamerikanisches Land im Adventure Club Podcast vorzustellen. Genau. Ich wollte auf jeden Fall auch nach Kolumbien und nach Peru und in viele weitere Länder. Und warum habe ich dann Ecuador gewählt? Weil eine sehr, sehr gute Freundin, die ich aus dem Masterstudium kenne, die ist Ecuadorianerin und die lebt in Ecuador und hatte mich dann auch zu sich eingeladen. Und da ich in meiner Routengestaltung auch total flexibel war, dachte ich, ja, das ist doch eine gute Gelegenheit, in diesem neuen Kontinent für mich und in diesem neuen Land natürlich dann auch mit einem bekannten Gesicht zu starten. Und genau, deswegen ist es Ecuador geworden. Und bevor wir jetzt wirklich tief reingehen in die Episode in Ecuador, du kennst es wie immer erstmal die Struktur dieser Podcast-Episode. Was erwartet dich hier? Also wir werden, wie üblich bei den Länderepisoden, im Einführungsteil mit einigen Zahlen und Fakten starten, dass du so ein gewisses Grundgefühl bekommst für das Land. Und dann machen wir es genauso, wie ich es schon bei der Australien-Episode geplant und gemacht habe, nämlich anhand meiner eigenen Reiseroute erzähle ich dir natürlich dann was zu den verschiedenen Stationen und versuche links und rechts dir dann auch mehr einfach über das Land zu erzählen. Und so hat das zwei Effekte. Zum einen hast du natürlich eine Idee und eine Inspiration, wenn du sagst, ich möchte auch mal nach Ecuador und kannst dir dann Teile dieser Route wieder anhören, wieder hervorrufen und selber für dich einplanen, was dir gefällt. Und zum anderen, anhand dieser Route und meiner eigenen Erfahrungen und Erinnerungen kann ich natürlich dann auch echt gut immer links und rechts dir Anekdoten erzählen, die das Land, glaube ich, ein bisschen greifbarer machen und die Menschen und die Kultur greifbarer machen. Genau, so, also erst Zahlen, Daten, Fakten, dann anhand meiner Route stelle ich dir Ecuador vor und dann gibt es wie immer eine Zusammenfassung und die verschiedenen Ratings, die ich bei Australien auch schon eingeführt habe. So, wir starten mit der Geografie und du kennst es vielleicht schon, wir fangen an mit Google Maps, denn das mache ich immer. Und sorgt dafür, dass man so nach und nach einfach einen super Blick bekommt auf die Welt, wenn du Google Maps nutzt und wenn dir jemand von einem Land erzählt oder einer Stadt und du nicht genau weißt, wo sich dieses Land oder diese Stadt befindet, mach doch einfach Google Maps auf und dann wird es sehr, sehr schnell sehr klar. Und genauso habe ich das jetzt auch hier gerade gemacht und habe Google Maps vor mir und Ecuador, wenn du es gerade machen kannst und bei Google Maps Ecuador eingibst, wirst du sehen, dass sich Ecuador sehr, sehr nördlich in Südamerika befindet. Und zwar direkt unterhalb von Kolumbien und oberhalb von Peru. Es grenzt östlich, also rechts, nicht an Brasilien. und entsprechend nur an Kolumbien und Peru. Und westlich hast du dann auch schon den Südpazifik. Genau, ich muss gerade überlegen, welcher Pazifik das ist. Der Südpazifik. Und dann hast du oberhalb von Ecuador, quasi nach Kolumbien, ja auch schon direkt Zentralamerika mit Panama, Costa Rica, Nicaragua und so weiter. Genau, also und vor allem wirst du auch sehen, wenn du das auf der Karte dir mal anschaust, es ist ein vergleichsweise sehr, sehr kleines Land in Südamerika. Also vor allem, also Brasilien nimmt ja sowieso fast die Hälfte von Südamerika ein, von der Fläche. Aber auch Argentinien ist unglaublich groß und Chile ist sehr lang gestreckt. Peru ist ein großes Land. Also die meisten südamerikanischen Länder sind deutlich größer als Ecuador. Also ein kleines Land, aber ein sehr, sehr feines Land. Und da wirst du hier im Verlauf der Episode auf jeden Fall auch merken, warum. Ja, wie kommst du dahin und wie habe ich es gemacht? Du kannst mit verschiedensten Airlines von Europa, von Deutschland, von Frankfurt aus fliegen. Ich habe damals KLM genutzt, das ist ja der Air France und von der holländischen Fluggesellschaft KLM, genau, der Zusammenschluss quasi. Gute Airline, bin von Frankfurt über Amsterdam, also quasi die Base von KLM, dann von Amsterdam direkt mit einem sehr, sehr langen Flug nach Quito geflogen. Quito ist die Hauptstadt Ecuadors. Das waren bestimmt 12, 14 Stunden. Genau, also sehr, sehr langer Flug, sehr weit entfernt. Und das soll es auch schon gewesen sein zur Geografie. Wir machen weiter mit ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Die Bevölkerungszahl, entsprechend auch der etwas kleineren Fläche, ist nicht hoch, nicht niedrig. Für mich tatsächlich trotzdem noch relevant. Also es sind 17,5 Millionen Menschen, die in Ecuador leben. Wenn man sich die Größe auf der Karte so anschaut, würde man irgendwie eher vermuten, dass es vielleicht weniger als 10 Millionen sind. Also trotzdem vergleichsweise hohe Bevölkerungszahl für die Fläche, die sie zur Verfügung haben. Die Menschen dort, die sprechen Spanisch, wie fast überall in Südamerika, sehr, sehr weit verbreitet. Es gibt aber auch noch zusätzlich Quechua, das ist eine indigene Sprache, die von rund 2 Millionen Menschen dort gesprochen wird. Und hier gibt es wieder einen der üblichen Fun Facts, die ich für dich droppe. Und zwar ist Ecuador das einzige Land der Welt, das nach einem geografischen Merkmal benannt ist. Und wenn du jetzt nochmal überlegst und dir anhörst, Ecuador, wofür könnte das stehen? Na, für den Äquator natürlich. Also Ecuador ist nach dem Äquator benannt. Und das ist jetzt hier richtig schlecht vorbereitet von mir, denn ich habe mir nicht aufgeschrieben, warum eigentlich. Es muss ja geografisch irgendwie Sinn machen. Und deswegen werde ich hier ganz live und authentisch einfach googeln und schauen. Ecuador, Äquator. Was denn die Erklärung ist? Ecuador ist das einzige Gebiet in Südamerika, in dem der Äquator an festen, natürlichen Orientierungspunkten verläuft, an den Gipfeln der Anden. Okay. Sein östlicher Verlauf geht durch sich ständig veränderte Regenwaldgebiete. Feste Punkte sind jedoch notwendig, um die Bahnen der Himmelskörper zu machen. Okay, ich erinnere mich und sehe es jetzt auch auf dem Bild. Es gibt einen Ort, der in Ecuador sich befindet, der von dem aus sich eine genaue Positionierung des Äquators vornehmen lässt. Und da gibt es ein Monument, das ist 30 Meter hoch. Und von dort aus konnte man das nämlich machen. Genau. Sehr gut. Also, ich hätte hier besser vorbereiten dürfen, aber wir sind ja hier authentisch in diesem Podcast. Deswegen hast du hoffentlich jetzt trotzdem was gelernt. Also, aufgrund der sehr besonderen geografischen Lage und dem einzigen Ort der Welt, wo du den Äquator auf natürliche Art und Weise bestimmen kannst, mit verschiedenen Formationen aufgrund der Anden, ist Ecuador nach dem Äquator benannt. Wir machen weiter mit Business. Das ist ja hier auch immer eine feste Kategorie in diesem Podcast, weil mir Wirtschaft sehr, sehr wichtig ist als BWLer. Also, Ecuador ist nach dem BIP pro Kopf, also Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, nach Kaufkraftparität, das viertärmste Land Südamerikas. Können wir natürlich auch ein bisschen positiver framen, aber hey, nicht jedes Land ist so wohlhabend wie unseres. Und wir sind sehr privilegiert. Also, das viertärmste Land Südamerikas bedeutet, nach Guyana, nach Bolivien und Paraguay ist es das viertärmste, beziehungsweise können wir auch sagen, es ist reicher als Guyana, Bolivien und Paraguay, um es ein bisschen positiver zu framen. Denn sie haben tatsächlich nur 11.482 Dollar Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Und das ist sehr, sehr wenig. Also Deutschland hast du ja schon öfter hier auch gehört, da sind wir um die $50,000, also fünfmal höher. Der Agrarsektor ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in Ecuador. Es gibt einige Produkte, die du mit Sicherheit oft in der Hand hältst, wenn du Lebensmittel kaufst und konsumierst. Zu den wichtigsten Produkten gehören nämlich Bananen, Kaffee, Kakao, Blumen und Meeresfrüchte. Also vor allem Bananen und Kaffee und auch Kakao in Schokolade wirst du mit hundertprozentiger Sicherheit schon mal in deinem Warenkorb gehabt haben im Supermarkt. Denn Ecuador ist auch vor allem der größte Bananenexporteur weltweit und der drittgrößte Exporteur von Schnittblumen. Und ich habe es gerade schon erwähnt, Ecuador produziert einige der besten Schokoladen der Welt und ist auch bekannt für den Kaffeeanbau. Und das sind auch die Dinge, die, wenn du dort bist, die du überall finden wirst. Sehr, sehr gute Cafés mit tollem Kaffee. Und eigentlich hat auch jedes gute Café immer Schokolade im Angebot, die dann meistens auch aus der eigenen Stadt und der Region stammt. Und ja, es ist immer eine super Kombi, in allen Cafés sich einen leckeren Espresso zu gönnen und dazu eine super gute Schokolade zu essen. Jetzt gibt es eine Kategorie, die ich hier hinzugefügt habe, die passt hervorragend zu Ecuador, und zwar Natur. Denn in meiner Vorbereitung auf diese Episode ist mir tatsächlich eine Liste aufgefallen, von der ich noch nie gehört habe. Und ich war total überrascht und habe da echt jetzt viel gelernt. Und ich möchte dich natürlich daran teilhaben lassen. Und zwar, hast du schon mal von den 17 mega diversen Ländern der Erde gehört? Also im Englischen wäre es dann die 17 mega diverse countries. Und das ist eine Liste von eben 17 Ländern, die eine unglaublich hohe Artenvielfalt an Tieren und Pflanzen vorweisen. Und mit diesem Ausdruck Megadiversität wird sozusagen auch werden 17 Gebiete tatsächlich nur genannt, die man definiert hat, und zwar von der Naturschutzorganisation Conservation International. Das wurde 1988 entwickelt, dieses Konzept. Und die sozusagen die Mindesthürde, um zu diesen Gebieten zählen zu dürfen, ist, dass mindestens 5000 Arten endemischer Pflanzen vorkommen. Und jetzt, das zweite Kriterium ist die Existenz von Meeresökosystemen. Also es muss auch immer noch ein Meer vorhanden sein. Und Tiere sind auch sehr wichtig. Da habe ich keine Zahl zugefunden. Also es gibt eine Reihe von Kriterien, aber du kannst dir merken, sehr, sehr viele Pflanzenarten müssen vorkommen. Es muss ein Meeresökosystem vorhanden sein und es müssen auch Tierarten vorhanden sein. So. Und diese 17 megadiversen Länder auf dieser Erde, die beherbergen, Achtung, über 70% der auf unserem Planeten lebenden Arten. Das ist absolut krass, ja. Also 17 Länder, es gibt 195 Länder auf dieser Welt und 17 Länder vereinen über 70% der Artenvielfalt, sowohl im tierischen als auch eben im pflanzlichen Bereich. Und ich werde jetzt nicht hier die 17 Länder vorlesen, aber um dir einen Eindruck zu geben, die meisten Länder befinden sich tatsächlich in den Tropen. Und wenn du an die Tropen denkst, ja, und auch an den Regenwald, also Brasilien ist auf dieser Liste, Kolumbien ist auf der Liste, das sind wirklich ja auch Länder mit unglaublich großen Wäldern. Und ich werde hier nicht das ganze Thema Regenwald abholzen thematisieren, da kann man einen eigenen Podcast mit füllen. Aber dieses ganze Thema rund um dadurch, dass der Regenwald abgeholzt wird, um dort eben Landwirtschaft zu betreiben. Und damit geht ja ein Artensterben einher, weil man den Lebensraum von vielen eben Pflanzen und Tierarten verkleinert oder total zerstört. Ja, sind automatisch eben diese unglaublich hohen Biodiversitäten gefährdet in diesen Ländern. Also jetzt nicht in allen, aber in den meisten, weil wir Menschen ja sehr, sehr gerne zerstören für unseren wirtschaftlichen Fortschritt und das Wachstum. Ja, also das ist mir in dem Zuge wieder auch klar geworden, vor allem als ich auch die Länder gelesen habe. Also wie gesagt, Brasilien, Kolumbien gehören dazu, Mexiko gehört dazu, Südafrika gehört dazu, China gehört dazu, ein riesiges Land. Und Australien habe ich ja auch noch rausgenommen von den 17, weil ich die Episode ja schon aufgenommen hatte und auch Australien dazugehört mit seiner sehr, sehr vielfältigen Tieren- und Pflanzenwelt. Genau. Also super spannendes Konzept. Das werde ich auf jeden Fall auch bestimmt bei den ein oder anderen Ländern dann nochmal aufgreifen Aber kannst du schon mal merken, es gibt die Liste von den 17 mega diversen Ländern und Ecuador gehört dazu. Und ist tatsächlich, Stand jetzt, das einzige Land auf der Welt, das die Rechte der Natur in seine Verfassung aufnahm. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, wie genau, das wird natürlich dann auch im Spanischen formuliert sein, aber es gibt da wohl einen Passus, der sozusagen in der Verfassung die Natur verankert und vermutlich dann auch den Schutz dessen. Also es ist schon mal ein erster Schritt in eine richtige und wichtige Richtung. So, das war's mit der Einführung und den Fakten und ein paar Zahlen rund um Ecuador, dass du ein Gefühl hast. Du weißt jetzt, wo es sich befindet, wie es wirtschaftlich aufgestellt ist, welche Güter du vielleicht kennst und hast gelernt, dass es ein sehr, sehr biodiverses Land ist. Wir kommen jetzt zu dem Hauptpart in dieser Episode, nämlich meiner Reiseroute. Da werde ich dir vorstellen, wie ich gereist bin und einordnen, bevor wir starten mit der Route. Also, ich hatte ja ganz eingangs schon erwähnt, dass ich eine gute Freundin vom Master besuchen wollte. Und die wohnt in Guayaquil. Das ist die zweitgrößte Stadt in Ecuador nach Quito, der Hauptstadt. Und die ist so ein bisschen südlicher. Und Quito ist nördlich in Ecuador. Und wie ich es dann geplant hatte, war, dass ich eben in Quito ankomme und mit dem eingangs genannten Flug von Amsterdam direkt nach Quito geflogen bin und dort dann erstmal ein paar Tage war und mir einen Mietwagen genommen habe, um die Route, die ich dir dann auch gleich vorstelle, abzufahren. Das war ein für mich in dem Fall guter Weg, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Ich hatte 10 Tage Zeit für das, was ich dir jetzt vorstelle, bevor ich dann von Quito nach Guayaquil geflogen bin, um dort meine Freundin zu besuchen. Und dann habe ich von Guayaquil aus noch ein paar weitere Stationen in Ecuador gehabt. Genau, also um das einzuordnen, es gab zwei Teile für mich. Es gab den ersten Teil, wo ich alleine unterwegs war. Da habe ich meine Freundin besucht und danach gab es noch einen dritten Teil, der sehr besonders war. Da darfst du dich darauf freuen. Das war eine tolle Zeit und einiges, was du auf jeden Fall mitnehmen kannst, dann aus diesen Erzählungen. Aber da kommen wir später zu. Also ich hatte insgesamt 10 Tage plus so 4-5 Tage in Guayaquil und dann wollte ich eigentlich eine Woche an einem Ort bleiben, an dem ich dann letztendlich 2 Wochen war. Also letztendlich ist tatsächlich mein erstes Land in Südamerika, Ecuador, war ungefähr 1 Monat dann. Also ich hatte im Rahmen dieser Weltreise hatte ich mir viel Zeit genommen und hatte mir 6 Monate für Südamerika geblockt und hatte meine Länder, die ich unbedingt bereisen wollte und habe aber eben dann bis auf, okay, ich fange in Ecuador an, keinerlei Route festgeplant und das kann ich auch immer nur empfehlen, wenn man den Luxus hat, mehr Zeit zu haben, nicht zu viel einzuplanen und einfach mit dem Flow zu gehen und sich ja treiben zu lassen und das war auch genau das Richtige für Ecuador, weil hätte ich jetzt gesagt, ich bleibe dort 2 Wochen, dann wäre das, was ich letztendlich dann auch gemacht habe, gar nicht möglich gewesen. So, genau, also die Reiseroute. Ich war in Quito angekommen und wie gesagt, Hauptstadt, große Stadt. Es gibt etwas sehr, sehr Besonderes, was ich hier direkt hervorheben möchte. Und zwar liegt Quito auf einer Höhe von 2850 Metern, also extrem hoch im Vergleich zu, ich sage jetzt mal hier, Deutschland ist ja fast auf Meeresspiegelhöhe, je nach Wohnort. Und du bist dann einfach, ja, fast 3000 Meter hoch. Und in den Vorläufern der Anden, also der riesigen Gebirgskette, die sich komplett durch Südamerika streckt. Und dort passiert dann meistens das, was mir passiert ist, und zwar, dein Körper braucht eine Weile, um sich an die Höhe zu gewöhnen. Und das äußert sich dann oft in so Symptomen wie Kopfschmerzen und du atmest schwerer, weil du weniger Sauerstoff bekommst in der Luft, die du atmest. Und manchmal ist man auch einfach, also man ist sehr platt und ein bisschen antriebslos und du merkst, der Körper muss sich an diese außergewöhnliche Umgebung erstmal gewöhnen. In der Regel, so war es dann auch bei mir, so nach 2-3 Tagen, ein bisschen Kopfschmerzen, ein bisschen schlecht schlafen, ein bisschen wenig Energie, geht das dann. Es gibt aber auch Fälle, wo das mal 1-2 Wochen gehen kann und deswegen darfst du unbedingt dort in Quito, aber auch in vielen anderen Orten in Ecuador, die höher gelegen sind, darfst du ja Zeit einplanen, um dich zu akklimatisieren. Das ist ganz wichtig. Also man darf jetzt nichts erwarten. Ich komme da an und am nächsten Tag mache ich die Tour und am übernächsten Tag mache ich dann das. Und also das wäre nicht gut. Ich war dann einfach ja, ich war drei Nächte in Quito und habe komplett entspannt da jeden Tag so ein, zwei längere Spaziergänge gemacht und habe mir so die Sights der Stadt angeschaut und habe mich akklimatisiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und genau, in Quito an sich, ich nehme Abstand hier ja, die üblichen Top 5, Top 10 Sites zu nennen, das würdest du dir eh nie merken können und würdest du vergessen. Mir geht es vielmehr ja um die besonderen Dinge, die ich gemacht habe und tolle Abenteuer, die ich hatte und Orte, die du dir merken darfst. Und deswegen werde ich dich hier in Quito nicht langweilen mit irgendwelchen Kirchen oder sonstigen Aussichtspunkten, sondern einfach nur noch sagen, dass ich da auf jeden Fall auch schon viele Cafés besucht habe. Wie ich eingangs sagte, mit tollem Espresso und toller Schokolade. Also es ist eine gute Stadt mit einer guten Infrastruktur für Touristen, um erstmal drauf klarzukommen auf die Höhe. Dann, wie auch schon gesagt, ich habe mir ein Auto gemietet. Ich muss dazu sagen, man kann in Ecuador super gut mit Bussen fahren. Das gilt für ganz Südamerika. Also es gibt immer extrem gute und sehr, sehr günstige Busverbindungen, die man auch nie großartig vorausplanen muss. Also du kannst von jeder Stadt in die nächstgrößere Stadt, kannst du immer mit dem Bus fahren. Und selbst wenn du flexibler sein willst, kann man sich immer Taxen oder private Fahrer mieten, die sehr, sehr günstig sind. Also hast ja auch schon an der Einordnung in der Wirtschaftskategorie gemerkt, Ecuador ist ein etwas ärmeres Land und entsprechend ist das Preisniveau sehr, sehr, sehr angenehm für uns privilegierte Deutsche, die dort mit dem Euro hinkommen. Und genau, von daher, für Transportation gibst du sehr wenig aus. Da ich aber ja nur 10 Tage hatte, bis ich meine Freundin in Guayaquil besuchen wollte, wollte ich die maximale Flexibilität haben und habe mir eben ein Auto gemietet und dann einiges abgefahren. Und dazu kommen wir jetzt gleich. Und ich möchte schon mal vorwegnehmen, vergleichsweise war das Auto, so rückblickend, gar nicht mal so günstig und es gab auch gar nicht so viele Angebote, also im Sinne von Kategorien, so bei uns gibt es ja, keine Ahnung, 10 Kategorien, die du da buchen kannst. Und da gab es irgendwie gefühlt 4 bei den größeren Mietwagenfirmen. Und dann habe ich, weil ich dachte, ja gut, ich bin alleine und ich fahre da ein bisschen rum, habe ich die kleinste Kategorie genommen und bin da dann mit so einem, ich glaube, es war ein Fiat, irgendein kleiner Fiat, rumgefahren. Und das rückblickend war richtig dumm, weil es sehr, sehr bergig ist. Kannst du dir ja vorstellen, wenn man auf so einer Höhe startet, allein in Quito, dass man dadurch sehr, sehr viele Berge fährt und trotz dessen, dass die Straßen besser sind, als man jetzt erwarten würde, war ja dieses Ding so krass untermotorisiert und ich musste gefühlt teilweise schieben und bin kaum vorangekommen. Also wenn du dir ein Auto mietest in Ecuador oder sonst wo in Südamerika, wo es sehr, sehr hügelig ist und bergig, dann darfst du dir was gönnen, was besser motorisiert ist. So, dann bin ich von Quito nach Baños gefahren und das, hier werden wir uns jetzt ein bisschen länger aufhalten in Baños, denn das ist eine absolute Abenteuerstadt. Das ist so ein paar Stunden, 3-4 Stunden von Quito dann entfernt mit eben Auto oder Bus. Und die Stadt Baños ist benannt nach, auch Baños de Agua genannt, ist benannt nach ihren Thermalquellen. Und die sind so natürliche Quellen, die wie so ein Schwimmbad zugänglich sind. Und da gibt es dann ja sehr heiße Quellen in verschiedenen Hitzegraden und es gibt auch kaltes Wasser. Das ist auf jeden Fall ein Besuch wert, habe ich auch gemacht, perfekt zum Entspannen nach den diversen Abenteuern. Und von dieser Abenteuerstadt aus kannst du alles Mögliche machen. Also ich war Raften, ich habe eine Mountainbiking-Tour auf einen Vulkan gebucht. Ich habe die Schaukel am Ende der Welt besucht. Ich war wandern, also ein toller Ort. Da habe ich mich tatsächlich von meinen 10 Tagen bestimmt 4 oder 5 Tage aufgehalten, weil es ja viel zu sehen gab. Und habe mich in ein Hostel eingebucht, sehr zentral in der Stadt. Und von dort aus dann verschiedene, Touren unternommen. Herausheben möchte ich auf jeden Fall Rafting. Wenn du das noch nicht gemacht hast, das ist ja mit so einer Art Schlauchboot dann auf einem Fluss fahren, immer in größeren Gruppen und auch mit Schwimmweste und mit einem Helm und ein bisschen Sicherheit. Und da gibt es verschiedenste Stufen, wie stark die Strömung ist in den jeweiligen Flüssen. Und ich hatte das vorher schon mal gemacht und wollte entsprechend ein bisschen mehr Action und habe dann einen Fluss gebucht, der so im oberen Mittelfeld war von dem Strömungsgrad. Und das hat unglaublich Spaß gemacht. Also Rafting war eine tolle Aktivität und diese Schaukel am Ende der Welt, die möchte ich hier auch nochmal hervorheben, weil die sieht auf den Fotos irgendwie schön aus und ich habe mir nicht erwartet, dass es viel mehr Adrenalin ist, als ich dachte. Also warum am Ende der Welt? Es gibt dann an einem, in der Nähe von Banyos, du kannst, glaube ich, so, du könntest sogar wandern, aber besser ist es so, sich ja den Bus bis zu holen. Ich hatte ja mein Auto, fährst du von Banyos City irgendwie 20 Minuten so einen Berg hoch. Und dann kommst du an eine Stelle, wo mehrere Schaukeln aufgebaut sind, aber jetzt nicht so kleine Kindergarten-Schaukeln, sondern sehr große Schaukeln, mit sehr langen Seilen. Und die sind eben an einen Abgrund gebaut. Und wenn du dann schaukelst, sieht das so aus, als würdest du wirklich im Nichts schweben. Und weil es tatsächlich auch ordentlich runtergeht hinter diesen Schaukeln, wenn du da dann Anlauf nimmst oder dich jemand anschubst, das ist auf jeden Fall ein Adrenalinkick, den ich nicht erwartet hatte von einer Schaukel. Es ist auf jeden Fall so eine Sache da, die ich erwähnen möchte, die super Spaß gemacht hat und auch toller Ort, tolle Bilder. Ich habe hier ja auch in der Vorbereitung auf den Podcast wieder mir alle Bilder angeschaut, die ich dort gemacht habe in Ecuador und ja, durfte mich wieder zurückversetzen. Ich hatte auch mega Glück, weil als ich da war, kam dann, es war so ein bisschen Wolken, dann kam aber die Sonne raus. Und es war dann irgendwann so ein bisschen Sonnenuntergangszeit und es war wunderschön, dann dort Leute kennengelernt und einfach auf der Wiese gesessen nach dem Schaukeln und den Sonnenuntergang geschaut. Hier auch gleich mal der Hinweis, ich werde natürlich jetzt, nachdem die Episode dann live ist, auch diverse Bilder bzw. vielleicht auch ein Reel zu Ecuador auf Instagram posten. Da kannst du gerne vorbeischauen, um dir die Bilder auch anzuschauen, die ich hier dir in dem Kopf hervorrufe, die du dir gerade selber zusammenbaust. So, und in Banyos oder von Banyos aus habe ich auch noch etwas gemacht, was vermutlich auch eine Abenteuergeschichte wert ist. Das habe ich noch nicht ganz entschieden, dass ich eine eigene Episode dazu aufnehme, denn es war Mountainbiking von einem sehr großen Vulkan in der Nähe. Der Cotopaxi heißt der. Und der ist fast 6000 Meter hoch, also ein extrem hoher Vulkan. Generell auch in Ecuador gibt es sehr, sehr viele Vulkane. Und das klang für mich als Abenteurer natürlich wieder sehr, 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 sehr interessant, von einem Vulkan Mountainbiken. Und ich werde jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, weil ich mir, wie gesagt, sehr gut vorstellen kann, dass es noch eine Abenteuer-Episode wird. Aber kannst du dir schon mal abspeichern? Es gibt die Möglichkeit, ganz viele Mountainbike-Touren zu machen und für die Adrenalin-Junkies unter uns auf jeden Fall auch das Next-Level-Mountainbiking von einem Vulkan runter. Also das hat jetzt nichts mit Lava zu tun, so krass ist es dann doch nicht. Aber ich war sehr, 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 sehr weit oben und es war unglaublich steil, sodass ich wirklich auch manchmal dachte, ich überschlag mich gleich. So steil war es. Genau, das als kleiner Teaser. Und das alles von Banyos aus. Also Banyos, eine absolute Abenteuermetropole. Und dann von dort aus bin ich weiter noch gefahren zu verschiedenen kleineren Destinations, die ich jetzt hier nicht hervorheben möchte. Aber eine Sache möchte ich hervorheben. Und zwar den Kilotoa-Vulkansee. Kilotoa mit Q-U-I-L-O-T-O-A, Kilotoa, Vulkansee. Das ist ein Vulkan, wie der Name sagt. Aber das ganz Besondere ist, dass in diesem Krater des Vulkans, der ist sehr, 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 sehr breit, der hat einen Durchmesser von 3 Kilometern. Und dort in diesem Krater ist eben ein See. Also musst du dir vorstellen, ne, ein See, wie man ihn bei uns kennt, aber in einem Vulkankrater, der extrem breit ist, 3 Kilometer. Und zusätzlich so ein absolut beeindruckendes Farbenspiel aufweist. Also das Wasser, je nach Tageszeit und Lichtverhältnissen, kann es türkis bis giftgrün aussehen. Und ist ein absolut beeindruckender Fleck Natur, wo du verschiedenste Wanderungen machen kannst. Und ich habe mir dort, weil ich ja auch mit dem Auto unterwegs war, habe ich mir ein Hotel gemietet für eine Nacht. Genau, habe dort übernachtet und habe dann quasi einen kompletten Tag von dort aus eine Wanderung gemacht. Also bin dort hingefahren an den Krater, habe mir dann eine Wanderroute rausgesucht. Also du könntest theoretisch einmal um den See herumlaufen. Das ist aber auch echt weit. Das sind, glaube ich, schon so 15 Kilometer. Und zusätzlich, wie du ja hier schon mehrfach gehört hast, es ist immer sehr, sehr hoch. Also du bist immer sehr hoch und das ist dann nicht so lockeres Wandern, wie man es vielleicht bei uns auf dem Feldberg kennt, im Taunus, wo ich herkomme. Wo du einfach, ja, bergauf ist immer anstrengend, aber wo du klarkommst, sondern nee, du bist halt ein paar tausend Meter hoch. Und da ist Wandern deutlich anstrengender, weil die Luft dünner ist und du kommst dadurch dann auch einfach langsamer voran. Genau, also wandern darf man da ja nicht, man darf nicht erwarten, dass man die gleichen Distanzen wie irgendwie zu Hause im flachen Europa erreicht. Und deswegen darf man etwas konservativer planen. Und das habe ich auch gemacht und ich habe dann irgendwie so eine 3-4 Stunden Wanderung mir rausgesucht und habe auch einfach extrem oft Pausen eingelegt, um die Aussicht zu genießen, weil die wirklich einmalig ist. Und auch das werde ich definitiv auf Instagram nochmal hervorrufen und posten. Und was ich auch noch sagen möchte, weil das in dem Zuge eine absolut tolle Erfahrung war für mich auch zum ersten Mal, das Hotel, was ich gebucht hatte, war kein Hotel. Gibt da ja eh außerhalb der Städte nicht Hotels, wie wir sie kennen, die irgendwie riesig sind, sondern ich habe mir eine Eco Lodge gesucht, also eine sozusagen economically friendly Unterkunft. Und die war so besonders, weil das war das erste in dieser Kategorie, was ich mal ausprobieren wollte, über booking.com gefunden. Und die haben wirklich darauf Wert gelegt und alles darauf ausgelegt, dass die komplett autark funktionieren. Das heißt, die haben ihr Essen haben sie selbst angebaut, also alles war vegan und entsprechend mit Gemüse und Obst aus der Umgebung. Also das eine oder andere holt man sich dann wahrscheinlich trotzdem aus der Stadt, aber so die wichtigsten Mahlzeiten und Zutaten kamen tatsächlich aus dem eigenen Anbau. Gleichzeitig ist immer ganz wichtig, dass man keinen Abfall verursacht, also da suchst du Plastik vergeblich oder irgendwelche Tüten, das kannst du vergessen, ist auch gut so. Und auch wenn du, das ist eine Erinnerung, wenn du dort auf die Toilette gehst, dann bist du wirklich auf so eine Art, in so einer Art Häuschen, das ist schon ein bisschen fancy und musst jetzt nicht irgendwie so eine kleine Holzhütte vorstellen, aber es ist am Ende trotzdem, ist es wie so eine Art Plumpsklo, wo alles, was du da erledigst, dann aufgefangen wird und tatsächlich dann auch als zum Düngen verwendet wird. Also klingt jetzt vielleicht ein bisschen eklig, aber hey, das ist alles sehr nährstoffreich, was wir da so produzieren und kann dann eben auch beim Anbau wieder verwendet werden, sodass ja, dass da alles, was da an Abfall entsteht, sowohl vom Mensch, aber auch von irgendwie der Zubereitung von Nahrungsmitteln, wird irgendwie weiterverwendet und nichts beeinträchtigt sozusagen die Umwelt. Das war sehr, sehr beeindruckend und war rustikal, aber eine tolle Erfahrung mit einer Familie, die das betreibt, die superherzig war und kann ich auch nur empfehlen. Gibt es auf der ganzen Welt und an der Stelle aber tatsächlich meine erste Eco Lodge. Da fühlt man sich der Natur ein bisschen näher und merkt, dass man auch nicht immer diese riesen Zimmer braucht mit Klimaanlage und allen möglichen Luxus, auf den kann man auch mal verzichten und das fühlt sich dann auch sehr gut an. So, das war Teil 1 der Reise. Ich bin dann irgendwann von da aus dann auch nach Quito zurückgefahren, habe mein Auto abgegeben und bin nach Guayaquil geflogen. Kannst du auch fahren mit dem Bus oder mit dem Auto eben, aber es dauert deutlich länger. Der Flug, ja, ist nicht der, wo wir gerade hier über die Natur und die Umwelt sprechen, ist nicht immer das Beste und das ist auch so ein Thema. Da werde ich mit Sicherheit auch nochmal eine Episode zu aufnehmen. Mir ist natürlich klar, dass ich durch viele Flüge jetzt auch echt nicht gut bin mit meinem CO2-Fußabdruck. Aber ja, es ist eine Herausforderung. Man kann irgendwie auch nicht alles haben. Ich bin in der Hinsicht dann schon egoistisch, dass ich sage, ich möchte reisen und die Welt entdecken. Und deswegen fliege ich dann schon häufig. Ich versuche, wenn es geht, Bahnen zu nehmen, aber das suchst du halt in Südamerika vergeblich. Das gibt es einfach nicht. Also entweder fährst du halt unendlich lange mit dem Bus und über Nacht, und das hasse ich, oder du fliegst. Und in dem Fall bin ich geflogen von Quito nach Guayaquil im Süden Ecuadors und habe dort meine Freundin aus Massa besucht und hatte eine tolle Zeit. Das ist eh immer das Beste, wenn du jemanden hast, der aus einem Land kommt, dort lebt und dir dann in dem Fall Guayaquil die Stadt zeigen kann. Und durfte Freunde von ihr kennenlernen, war auf einem Weinfest, was gerade stattgefunden hat und hab natürlich auch von ihr die ganzen Highlights genannt bekommen und das Sightseeing, was man wirklich machen muss, was besonders ist und hab mit ihr verschiedene Spots besucht, die ich sonst nie gefunden hätte. Also das ist immer das Beste, wenn du es schaffst, da jemanden zu besuchen, den du kennst oder natürlich, das mache ich auch ständig, fragst die Einheimischen aus dem Hotel, die Angestellten, wo man hier was macht oder auf der Straße einfach die Leute, ja, was sind denn hier die die Geheimnisse der Einheimischen, wo sind nicht die ganzen Touris, und dann bekommst du immer tolle Sachen, die man auch gar nicht irgendwie auf TripAdvisor auf den ersten drei Seiten findet. Genau, dort war ich ein paar Tage und dann war schon fest geplant, das hatte ich tatsächlich gebucht, und jetzt kommt ein absolutes Highlight von mir, dass ich von Guayaquil, dann ist man schon fast an der Küste, also an der Pazifikküste, dass ich dann nach Montanita gehe. Das ist so eine kleine Surferstadt, die ist auch ein bisschen touristischer, weil eben Meer und Küste und Strand und auch eine gute Bar- und Restaurantinfrastruktur. Und da habe ich etwas gebucht, was ein absoluter Glücksgriff war, und zwar eine Spanischschule, die gleichzeitig auch eine Surfschule ist. Und dann hieß deren Konzept Spanish and Surf. Und das, wow, also ich schwärme da immer von, deswegen muss es hier in dieser Episode einen prominenten Platz bekommen. Eine Spanischschule mit Surfen, also ich hatte recherchiert und ich wollte unbedingt in Ecuador, in dem ersten spanisch sprechenden Land, in dem ich ja dann auch war dort, und wusste, dass ich noch monatelang in Südamerika sein werde. Ich wollte unbedingt mein Spanisch aufpolieren und eben sehr zeitnah in eine Spanischschule gehen. Und dann habe ich recherchiert und dann habe ich eben irgendwann diese Spanisch-in-Surf-Schule gefunden, Montanita. Und weil ich auch vorher schon surfen war, erinnerst du dich vielleicht an die Episode zu Australien, das Regenbogensurfen in Noosa, da hatte ich ja zu dem Zeitpunkt noch keinen Plan und da stand ich dann irgendwie das erste Mal so fast auf dem Surfboard und wollte unbedingt auch das Surfen intensivieren. Und dann dachte ich mir, wie geil ist denn bitte diese Kombo? Spanisch lernen und surfen. Und ich kann dir schon mal sagen, weil das so, so toll war, habe ich die eine Woche, die ich da war und gebucht hatte, direkt mal verlängert und noch eine Woche drangehangen. Und das ist genau das, was ich auch eingangs meinte. Wenn ich da jetzt schon wieder die nächsten drei Wochen zugeplant hätte und, keine Ahnung, Flüge gebucht hätte oder Busfahrten oder sonst was, dann hätte ich das ja nicht machen können. Und dann hätte ich da einfach, ja, the time of my life nochmal eine Woche länger verpasst. Weil, du musst dir vorstellen, ein kurzer Pitch für diese Surf School, die packe ich auf jeden Fall auch in die Shownotes, die haben das richtig gut gemacht. Es ist ein Holländer, der diese Schule gegründet hat und leitet und da eben mit lokalen Spanisch- und Surflehrern zusammenarbeitet. Und dann hast du wirklich so, ja, so eine Sprachschule, die ist super ausgestattet mit verschiedensten Räumlichkeiten und allem, was du brauchst. Und zusätzlich gibt es eine, ja, so eine Art Komplex, so, also Hotelkomplex wäre jetzt viel zu viel gesagt. Es ist einfach, sind so kleine Bungalows, so kleine Zimmer, die mit einem großen Gemeinschaftsraum auch um so einen Pool gebaut sind und da eben exklusiv für diese Sprachschule die Leute wie ich, die dann dort sich Kurse buchen, auch unterkommen können. Natürlich kostet das was, aber da gibt es dann verschiedene Pakete, wo du da sagst, okay, ich mache eine Woche Unterkunft mit Spanisch und mit Surfen und dann gibt es einen Komplettpreis. Und das kann ich auch nur empfehlen, da gibt es verschiedenste Preisoptionen mit Einzelzimmern und Mehrbettzimmern und wie auch immer, für jeden was dabei. Und da hast du dann eben sehr, sehr viele Menschen aus der ganzen Welt, vor allem Europäer, wie das oft so ist, die da gemeinsam leben und gemeinsam in den verschiedenen Gruppen, natürlich je nach Sprachniveau, dann immer vormittags Unterricht haben in Kleingruppen oder One-on-One. Dann geht man surfen mittags direkt. Dann ist eine kleine Pause, also Mittagspause, übliche Mittagspause. Und dann geht man nochmal in die Sprachschule für die Nachmittags- und den Nachmittagsunterricht. Und wie geil ist das bitte, ja? Also du hast morgens, lernst du Spanisch, dann gehst du surfen, dann machst du eine Pause, dann hast du nochmal Spanisch und abends gehst du natürlich, in der Regel gehst du aus oder und gehst was essen, gehst was trinken, und wir waren auch oft feiern, muss ich sagen, weil es da auch ein paar Clubs gab und weil eben dort viele junge Leute sind und eine coole Gruppe sich ergeben hat und das einfach super Spaß gemacht hat. Und das war auch der Grund, warum ich verlängert habe, weil zum einen fand ich die Lehrerin, die ich hatte, auch extrem gut, und ich war in einer Kleingruppe mit 4 Personen und habe da so viel gelernt in dieser Woche und wollte dann unbedingt bei ihr nochmal eine Woche Privatunterricht nehmen, was auch wirklich, wirklich sehr, sehr günstig ist im Vergleich zu deutschen Sprachschulpreisen. Und ja, habe dann eine Woche verlängert, und da kann ich dir auch schon mal sagen, jetzt mal unabhängig von was eine tolle Zeit ich dort hatte, in Bezug auf mein Spanisch. Ich habe vorher so 6 Monate mit Duolingo, da mit der App, kennst du sicher, Spanisch gelernt, eben über die App. Und ich kann dir sagen, in diesen 2 Wochen Sprachschule habe ich 10-mal mehr gelernt als in 6 Monaten Duolingo und ich habe das schon gut gemacht und jede Woche da bei Duolingo meine Lektionen weggeballert. Und das war dann auch für mich wieder ein Learning, was ich schon öfter gemerkt hatte, auch als ich im Ausland war im Rahmen des Studiums. Wenn du vor Ort bist und dort eben die Sprache lernst, strukturiert in der Sprachschule und dann natürlich auch jeden Tag auf der Straße im Geschäft deine spanische Grundkenntnisse in dem Fall dort in Ecuador nutzen kannst, dann geht es halt viel, viel schneller und setzt sich alles viel mehr fest, wenn du jeden Tag Unterricht hast und wirklich auch sprichst mit Menschen, als mit irgendeiner App. Also ich benutze immer noch Apps, das ist jetzt gar kein Credo gegen irgendwelche Apps. Ich will nur sagen, du bist viel, viel effizienter und effektiver mit dem Sprachlernen, wenn du das vor Ort machst in einer Sprachschule. Also kann ich nur empfehlen, egal in welchem Land, egal welche Sprache, das funktioniert immer gleich. Es ist einfach so viel besser vor Ort. Ja, das war Montanita, also absolutes Highlight, Spanish and Surf. Und nach Montanita bin ich dann nach Peru gefahren und das wird natürlich dann eine eigene Podcast-Episode irgendwann mal und habe mir dann Peru angeschaut. Es gibt so, so viel mehr in Ecuador, was man noch hätte erkunden können, aber wie das immer ist, man darf priorisieren, man hat nicht unendlich Zeit und ja, baut sich so seine eigene Route. Ich hoffe, die ich dir hier gebaut habe, hat dich angeregt und hat dir Lust auf Ecuador gemacht. Es gibt eine ganz prominente Destination in Ecuador, die ich hier dir nicht vorenthalten möchte, die ich nicht besucht habe, aus den Gründen, die ich gleich nenne, und zwar die Galapagos-Inseln. Hast du bestimmt schon gehört, kennt man, das ist eine Inselgruppe, die ist vor der Küste Ecuadors, da musst du auch hinfliegen, da fahren keine Schiffe hin. Und die ist tatsächlich deshalb auch so bekannt, weil Charles Darwin mit seiner Evolutionstheorie und der natürlichen Selektion diese Inseln besuchte, und zwar schon 1835. Und inspiriert wurde zu seiner Evolutionstheorie dort, weil es da eine absolut besondere Artenvielfalt gibt. Und da gibt es Schildkröten, die riesig sind, da gibt es Echsen, die riesig sind, also sehr nah an den Dinosauriern dran sozusagen. Und viel, viel mehr, unglaublich viele Vogelarten, also absolut einmaliger Ort auf der Welt. Warum habe ich es nicht gemacht? Weil das ist so was. Erstens ist es ziemlich teuer dafür, dass man da vielleicht eine Woche hingeht, weil man eben fliegen muss, weil dort natürlich alles, was vor Ort da ist, wird da hingeschifft und entsprechend hohe Preise. Und das ist auch so was sich sehr gut für Paare eignet aus meiner Sicht. Das kann man natürlich auch mit Freunden machen, aber das ist so, gerade weil es so ein besonderer Ort ist, auch einfach ein unglaublich schöner, romantischer Ort. Und da ich keine Frau an meiner Seite hatte in dem Moment, habe ich mir gesagt, ja, ich komme wieder, weil Ecuador eher ein tolles Land ist. Und wenn ich dann wiederkomme, dann mit den Galapagos-Inseln. Aber das möchte ich dir hier nicht vorenthalten. Nicht, dass du dir denkst, so, was ist denn mit den Galapagos-Inseln? Die hat er ja gar nicht erwähnt. Absolut empfehlenswert. Wenn du sagst, du gehst nach Ecuador und hast Bock auf die Galapagos-Inseln, nimm sie mit. Ich habe es, wie gesagt, aus dem eben benannten Grund nicht gemacht, aber möchte das unbedingt noch nachholen. So, das war's mit dem Hauptteil, mit der Route in Ecuador. Und jetzt kommen wir zu meiner Zusammenfassung. Auch hier ein paar Dinge, die ich etablieren möchte, die du immer hier erwarten darfst in der Zusammenfassung. Und zwar zuerst das persönliche Highlight. Du hast mein Excitement ja rausgehört. Es ist auf jeden Fall die Spanish and Surf School in Montanita. Das hat so viel Spaß gemacht. Das war eine absolut tolle Zeit, wo alles gestimmt hat. Weiterbildung, Action beim Surfen, tolle Menschen und einfach nur toll, tolles Kapitel in meinem Leben. Mein persönliches Lowlight möchte ich ja auch immer noch reingeben, als quasi Balance zum Highlight. Und da habe ich lange überlegt, weil es gab jetzt irgendwie nichts, was da großartig schiefgelaufen ist in den 4 Wochen Ecuador. Man kann natürlich nennen, und das mache ich ja auch, die Höhenakklimatisierung am Anfang, da fühlt man sich nicht geil, geht aber auch vorbei. Das war dann irgendwie wahrscheinlich das Lowlight, wo ich einfach mal nicht in meiner Energie war und deswegen nenne ich es hier auch. Worüber denke ich nach? Auch noch etwas, was ich dir hier mitgeben möchte in der Zusammenfassung zu den Länderepisoden. Ich denke tatsächlich nach und knüpfe daran an, was ich zum Thema Artenvielfalt gesagt habe. Also nachdem ich jetzt ja auch weiß, es gibt diese 17 Länder mit der besonderen Artenvielfalt Und die machen 70% aller Pflanzen und Tierarten aus, die 17 Länder auf der Welt. Und wir als Menschen eben unglaublich viel dafür tun, dass wir diese Artenvielfalt zerstören. Das ist, ja, das ist, macht mich sehr, sehr nachdenklich. Und wenn du auch in diesen Ländern bist, es gibt sehr viele Bemühungen, wo du mitbekommst, hier wird was getan für den Umweltschutz und für den Naturschutz. Aber am Ende des Tages kannst du nicht bestehen als, kleine Gruppierungen, die das lokal vielleicht versuchen, gegen irgendwelche großen Multinational Corporations, die den Regenwald abholzen zum Beispiel, vorzugehen. Das kann am Ende nur die Politik lösen und da gibt es eben je nach Land auch mehr oder weniger Motivation, weil man am Ende ja auch Wachstum möchte, wirtschaftliches Wachstum. Deswegen, das macht mich sehr nachdenklich. Dann gibt es noch die zwei Scores zum Abschluss, und zwar zum einen den Adventure Score und den Quality of Life Score. Adventure Score auf einer Schulnotenskala von 1 bis 6, 1 sehr gut, 6 ungenügend. Und Ecuador bekommt auf dem Adventure Score von mir eine 2, eine gut. Auf jeden Fall ordentlich Abenteuer, siehe Baños. Und ja, tolles Land für Abenteuer, deswegen gut. Geht natürlich auch noch besser, geht aber auch viel, viel schlechter für Abenteurer und deswegen 2 ist eine Top-Abenteuer-Destination. Quality of Life Score, auch 1 bis 6, habe ich hier tatsächlich eine 5 vergeben. Klingt jetzt erstmal hart, also mangelhaft. Ich habe da jetzt auch drüber nachgedacht. Das heißt nicht, dass ich da als Reisender oder du dann als Tourist, dass es dir dann nicht gut geht. Das meine ich ganz im Gegenteil. Also das meine ich ganz und gar nicht. Die Ecuadorianer sind unglaublich freundlich. Du hast da natürlich in den Unterkünften, die du dir buchst, geht es dir gut und alles keine Frage, ja. Aber ich meine eher, und da soll es ja auch ein bisschen darum gehen im Adventure Club, ist das ein Land oder sind das Städte, die ich dort bereise, die du dann vielleicht auch bereist, in denen man sich vorstellen könnte, auch mal länger zu leben und zu arbeiten, so als digitaler Nomade? Und da muss ich sagen, dass einfach ganz klar nein, dafür ist das Land dann doch zu arm. Und natürlich hast du in den großen Städten Quito und Guayaquil, es gibt überall in jedem Land, gibt es wohlhabende Bereiche und natürlich auch Menschen. Aber am Ende des Tages, all die Themen Infrastruktur und Gesundheitsversorgung, Internet, all das, was man dann irgendwie doch braucht oder schätzt, wenn man wie wir ein verwöhnter Europäer ist, dann ist das eben ein Land, in dem es ein bisschen herausfordernder ist. Und deswegen Quality of Life Score. Eine 5, von mir eine mangelhaft. Ich will es hier aber auch gar nicht so negativ enden. Dabei ist das hier das Ende. Wie drehe ich das jetzt? Ich wünsche dir einfach ein richtig schönes Wochenende, nicht ganz, weil du jetzt diese Episode ja wahrscheinlich schon am Sonntag hörst. Ich wünsche dir eine unglaublich tolle Woche. Ich hoffe, dass der Frühling hier in Deutschland so langsam erwacht und es nicht wieder hagelt wie letzte Woche, als ich joggen war. Ich wünsche uns ganz viel Sonnenschein, ich wünsche dir Sonnenschein und eine tolle, eine erfolgreiche Woche, auf das du dich hast inspirieren lassen zum Reisen und Lust hast auf ein Sabbatical. Und deswegen sage ich jetzt einfach danke fürs Zuhören, mach dich bereit für dein nächstes Abenteuer in einem Land, vielleicht in Südamerika, mach dich bereit für das Leben deiner Träume. Ciao.